Willkommen zur Episode 63 von Kilians Podcast. Endlich zurück, eigentlich nicht, leider zurück vom knapp dreiwöchigen Deutschlandurlaub. Und der war super geil, war echt toll. Davon möchte ich auch nochmal erzählen, aber das kommt in einer anderen Episode. Jetzt möchte ich mal noch kurz zusammenfassen, was ist eigentlich in den letzten 10 Jahren hier passiert. Die letzte Kilians Podcast war ja in 2015 und seit es sind 10 Jahre verstrichen. Das war noch vor Covid, das war noch vor Merkels Grenzöffnung. Die Frage ist, was hat sich jetzt zuerst einmal in Japan geändert? Ne? Also 10 Jahre her, da muss man natürlich einen großen Sprung machen hier. Erst einmal Covid. Was ist passiert während Covid? Ich weiß es schon lange her. Ich muss mich auch erst erinnern. In Japan haben sich fast alle erstmal brav impfen lassen. Interessanterweise gibt es in der japanischen Verfassung keinerlei Möglichkeit, Ausgangssperren zu verrichten. Und gab es die überhaupt nicht in Japan. Da konnte die Regierung eigentlich nur starke Empfehlungen aussprechen. Und in Japan ist es halt so, dass die meisten Japaner dem halt ganz brav gefolgt sind. Aber das Schöne war, wenn man unbedingt was kaufen musste, unbedingt was machen musste, konnte man raus und wieder zurück und hat dich keiner dafür umgebracht, verklagt, festgenommen oder sonst irgendeinen Mist gemacht. Das war also irgendwie, zwar war man schon irgendwie eingesperrt, aber es war rein psychologisch, denke ich, viel weniger Druck da. Ne? Masken haben auch die meisten getragen, auch deswegen, weil in Japan generell, wenn man selbst erkältet ist, ist es so Etikette, eine Maske zu tragen. Ich tue das nicht, weil ich weiß, dass es nichts bringt, weil eine Maske einfach so viel größer als jeder Virus ist, dass es eigentlich kompletter Unsinn ist. Da kannst du auch mit dem Golden Gate Bridge versuchen, einen Menschen zurückzuhalten von der Maschengröße her. Also das ist Unsinn. Jedenfalls eine Maskenpflicht gab es daher auch nicht, weil es da auch, glaube ich, gesetzlich gar keine Vorsehungen gibt, sowas zu tun. Wir als Familie haben das Maskentragen größtenteils vermieden, außer wenn wir halt zum Arzt sind oder wenn wir halt einkaufen, dann haben die Supermärkte auch blöd getan, weil die haben ja auch Hausrecht, ist auch wieder anders. Ne? Aber an sich, warum soll ich eine Maske draußen tragen, wenn ich in der frischen Luft herumlaufe? Ne? Und im Haus sowieso nicht. Wir hatten dann am Schluss auch alle Covid, die ganze Familie, und zwar Delta, die schlimmste Variante. Und ich hatte sogar noch eine Lungenentzündung, die wollte dann nicht weg, dann musste nochmal ins Krankenhaus kurz, aber das war ein relativ schnell und flott, und das war noch ganz witzig, das war so ein Universitätskrankenhaus, die hatten also Hightech und das allerneueste Zeug, aber auch viele Studenten, die da gearbeitet haben, und die hatten nicht so viel Erfahrung, und das war dann beim Blutnehmen immer ein bisschen der Horror, weil die wirklich das nicht so gut drauf hatten, und dann mussten die immer 2-3 Mal nachstechen, bis sie endlich mal eine Ader getroffen haben, und das ist mir noch am meisten im Gedächtnis. Ansonsten war es eigentlich nicht so wild, und wie gesagt, das war halt eine sehr hartnäckige Erkältung vom Feeling her. Bei mir, bei meiner Frau, bei meinem Sohn, bei meinen Söhnen, beide hatten das ja. Das Einzige, was wir noch hatten, ich hatte ein halbes Jahr lang, mein Geruchssinn war irgendwie flöten, aber dann, das war dann das, und danach wieder alles normal. Danach habe ich mir überhaupt nicht mehr Covid geholt. Also ich nehme an, ich bin einfach natürlich immun jetzt. Und das war das. Wo sie rigoroser waren, war bei Ein- und Ausreisen. Und das hat am Anfang war es auch etwas eklig, weil dann rechte Ungleichbehandlung war zwischen Ausländern, die in Japan wohnen, und Japanern. Die konnten mehr oder weniger rein und raus, solange sie selbst sich unter Selbstquarantäne stellten. Und die Ausländer hatten wesentlich höhere Auflagen da oder konnten zum Teil gar nicht zurück zu ihrer Familie, absurderweise. Das haben sie aber ziemlich schnell revidiert, und dann wurde das als Härtefall oder so gewertet, dass also auch Ausländer, die in Japan wohnen, vor allem mit einem, Permanent Resident, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, unbeschränktes Aufenthaltsrecht oder sowas, die konnten dann auch ohne Probleme wieder einreisen. Während Covid haben sehr viele Firmen in Japan auch auf Remote Work umgestellt. Es gibt ja sehr viele Office Jobs, speziell auch in Tokio. Und das war zwar cool, ich habe auch remote gearbeitet, komplett für eine lange Zeit, nur hat sich dann halt auch herausgestellt, dass das Gift war für das Middle Management in Japan, weil die nämlich gemerkt haben, dass sie im Prinzip komplett unnütz und überflüssig sind. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum dann 2 bis 3 Jahre nach Covid wurde das revidiert. Und jetzt ist es so, dass in vielen Firmen, wo man auch nur Office Work hat, muss man dann doch drei Tage die Woche im Office sein, damit das Mittelmanagement noch einen Daseinsgrund hat, damit sie sich noch wichtig fühlen können und dir über die Schulter gucken können, ob du auch ganz brav richtig arbeitest. Ich habe ja das Glück, dass das in meiner Abteilung, da ist auch bei uns eine Umstrukturierung gewesen und meine Arbeit hat sich an sich geändert, also weniger Arbeit mit Workshops und mit Kunden. Und von daher bis heute arbeite ich eigentlich jetzt remote, 99,9%. Und das gefällt mir auch besser, weil persönlich habe ich dann auch dadurch mehr Gelegenheit, mit meinen Kindern auch mal am Essenstisch zu sitzen zusammen. Ich habe mehr Freizeit insofern, weil ich dann natürlich die 2 Stunden pendeln jeden Tag kann ich mir sparen. Das sind 2 Stunden mehr, die ich für mein eigenes Leben verwenden kann. Das macht innerhalb eines Monats eine ganze Arbeitswoche aus an reiner Pendelzeit, wo ich im Zug stehe, ohne dass ich damit irgendwas Sinnvolles getan habe. Das war halt schon tun. Also die Familie ist dadurch auch zusammengewachsen, weil wir einfach mehr Zeit miteinander verbringen können. Was ist noch geschehen? Man geht natürlich weniger mit Kollegen aus. In Japan hat man dieses Wort Nomination. Also Nomu ist eigentlich trinken. Und die Japaner haben auch sehr viel das vom Arbeitsumfeld auch aufgebaut, indem sie später nach der Arbeit zusammen mit Kollegen einen trinken gehen. Ich habe das nicht so oft gemacht. Ich war auch meistens in Firmen, wo das nicht so üblich war. Aber man hat es halt trotzdem mal getan, allen Monat mal oder so. Das ist jetzt fast gar nicht mehr der Fall. Da mussten wir uns fast schon zwingen und sagen, komm, wir machen doch mal ein Mittagessen zusammen, damit wir als Team uns öfters mal sehen wieder, also in Person. Und auch das ist bei uns mittlerweile höchstens einmal im Monat, aber nicht mehr. Da ist man also auf eine Art auch einsamer, weil man außerhalb der Familie kaum mehr Umgang mit anderen Leuten hat. Ich persönlich bin ja so einer, der gerne in seiner Man Cave ist und ich bin auch nicht so ein Fan, gezwungen mit Kollegen irgendwelche persönlichen Kontakte zu haben. Deswegen ist mir das relativ am Arsch vorbei auf eine Art, aber man lernt auch weniger Leute kennen, generell einfach. Was habe ich noch? Ich habe 25 Kilo abgenommen seit 2015 mit Keto. Da kann ich auch mal drüber reden irgendwann, das war echt genial. Habe das Gewicht jetzt auch gehalten. Ich esse jetzt, weil ich auch älter geworden bin, nur noch ungefähr zwei Mahlzeiten am Tag, weil ich einfach nicht mehr so viel Energiebedarf habe, wie wenn ich noch im Wachstum war und so. Allerdings habe ich jetzt auch was angewöhnt, weil ich ja remote arbeite und mehr auf meinem Arsch sitze. Einfach, damit ich ein bisschen Bewegung habe, jeden Tag, weil ich ja die Mittagspause habe ich jetzt, aber die brauche ich ja nicht, weil ich ja nicht zu Mittag esse. Mache ich jetzt einfach so einen 1-Stunden-Spaziergang am Mittag in der Regel, dass ich raus aus der Bude komme. Und ich habe gemerkt, das ist nicht nur gut für die Bewegung, einfach auch psychologisch gut. Einfach rausgehen in die Natur und Natur hat es hier. Ich sollte nicht meinen, ich wohne zwar in Tokio, aber wir haben hier 2 Parks mit 2 Teichen. Einer sogar mit Bötchen fahren. Wir haben einen Fluss in der Nähe, einen kleineren Fluss, den haben sie relativ schön vergrößert und begrünt auf beiden Seiten des Flusses in den letzten 10 Jahren, ein bisschen länger noch. Und also man hat schon Grün und es tut einfach gut rauszugehen und einfach mal real life zu sehen. Das rein psychologisch ist das schon viel besser, als wie in der Bude zu hocken sein. Hikikomori da sein ist nicht gut. Und das hat mir auch sehr viel geholfen, weil ich dann doch etwas depressiv wurde in der Spätphase der Covid-Zeit. Und das kann ich also nur empfehlen. Geht raus, bewegt euch an der frischen Luft. Mehr Vitamin D ist sowieso auch wichtig, vor allem auch im Winter. Ne? Also das ist eine Empfehlung von meiner Seite. Was hat sich noch geändert in Japan in den letzten 10 Jahren? Mein Freundeskreis, wie gesagt, ist sehr geschrumpft. Zum einen, weil ich mit weniger Leuten Umgang habe, aber ich habe generell keinen so großen japanischen Freundeskreis, weil ich einfach gemerkt habe, man findet weniger Gleichgesinnte in Japan, weil doch ich glaube vor allem, wie die Leute aufwachsen, ist so verschieden, dass man da auch selten ähnliche Interessen findet und das ganze Umfeld, wie man denkt, wie man über Dinge denkt, so anders ist, dass ich am Schluss endlich einfach doch eher mit Ausländern gut klarkomme. Das Problem ist halt nur, dass die meisten Ausländer hier nur auf Zeit sind und nach 4 bis 5 Jahren weg sind. Und nach ein paar Mal immer wieder einen neuen Freundeskreis aufbauen, die gehen wieder weg, dann baust du wieder einen neuen Freundeskreis auf. Irgendwann ist es so, dass man auch älter wird, dann wird es auch immer schwieriger, neue Leute kennenzulernen. Und irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr, immer wieder von vorne anzufangen. Und jetzt habe ich einfach einen sehr kleinen Freundeskreis nur noch. Und das ist irgendwie schade, aber da kann man eigentlich nichts tun, glaube ich, nicht viel. Wenn man nicht jemand ist, der extrem rausgeht und Party und yay, bin ich halt nicht. Ne? Was hat sich noch geändert? Wegen der ganzen Remote Work natürlich haben viele Restaurants und viele meiner Lieblingsrestaurants und Ketten auch dicht gemacht, weil die einfach einen extremen Verlust hatte an, ich meine, wenn die Leute nicht mehr in die Firma gehen, dann gibt es natürlich auch keine Leute mehr, die zum Mittagessen ins Restaurant gehen. Und dann war natürlich dann Tutti und dann mussten die halt dicht machen. Und das ist leider schade, dass jetzt auch viele Geschäfte zugemacht haben, viele auch ohne Ersatz. Also, wo dann immer noch leerstehende Geschäfte auch immer mehr gibt hier. Und das ist einfach schade, aber was soll man machen, ne? Und Geschäft, ja, wie ist es mit Zahlungen und Geld? Bargeld ist immer noch King in Japan. Aber digitale Zahlungen sind jetzt einfach überall sehr gut möglich. Das ging ganz plötzlich. Am beliebtesten in Japan ist wohl, denke ich mal, PayPay. Das ist ein Ding, das ist so ein Startup, der auch von Yahoo Japan mitfinanziert wurde. Da kann man über QR-Codes überall bezahlen. Und ich glaube, der Grund, warum das so beliebt ist, ist zum einen, weil die ganz, ganz viele Discounts und viele Points eingaben. Dann haben die Leute es auch gern benutzt. Aber ich glaube auch, das ist relativ einfach, das auch in einem kleinen Laden, da gibt es einen Bike Shop bei uns, der hat das auch, einzuführen. Da braucht man nicht so viel Maschinerie und Zeug und Integration und es geht relativ einfach. Dann, was sonst noch sehr beliebt ist, sind halt diese Bahnkarten, die Suica, Pasmo, Ikoka, was gibt es noch viele. Die kann man überall, in jedem Kombini kann man die verwenden. Auch die meisten Automaten erlauben das zu verwenden. Das ist einfach eine Karte, die mit RFID kannst dann bip, kannst du chargen und kannst dann damit überall bargeldlos zahlen. Und dann natürlich Apple Pay und so und digitale Kreditkarten mittlerweile auch. Aber Kreditkarten waren ja nie so extrem verbreitet in Japan. Das heißt, dass im Laden direkt wird da weniger mit Kreditkarte gezahlt, eher mit diesen Suica oder PayPay, denke ich mal. Allerdings werden Kreditkarten für Online-Käufe sehr viel verwendet. Und dann hat man natürlich noch ETC. Das ist so ein digitales Autobahngebührensystem in Japan. Das ist eine extra Karte, die kann man beantragen, wenn man eine Kreditkarte hat. Darüber. Ich rede nochmal über Autofahren in Japan ein anderes Mal. Aber wo war ich jetzt? Kreditkarten, ja, wird viel verwendet. Und was gibt es noch? Es gibt sogar Restaurants, habe ich letztens gemerkt, ein paar, die gar kein Bargeld mehr annehmen. Ich weiß nicht mal, ob das legal ist. Ich denke normalerweise müsste man den Legal Tender, also auch Bargeld, annehmen müssen in Geschäften. Aber irgendwie sagen die, nein, wir nehmen kein Bargeld mehr, nur noch Kreditkarte oder irgendwas anderes. In Japan ist man da ja nicht ganz so pingelig, was manche Gesetze anbetrifft. Und es kann sein, auch wenn es nicht ganz legal ist, dass die jetzt trotzdem irgendwie damit wegkommen, solange sich keiner beschwert oder irgendwie ein Gericht darum bemüht, die zu verklagen. Und in Japan wird nicht so viel verklagt wie jetzt zum Beispiel in Deutschland oder vor allem in Amerika. Ja, und die Kombinis und Supermärkte haben auch wie in Deutschland auch mittlerweile Bezahlautomaten, wo man komplett ohne ganz, wie sagt man da, automatisch halt selbst zahlen kann. Man kann also die Sachen, die man gekauft hat, ganz schnell abscannen auf dem Teil, dann zahlt man, geht raus und fertig. Was ist noch anders? Ja, eben die Bahnkarten, die Suica, Ikoka, die gab es ja auch vor 10 Jahren schon, war aber noch nicht so allübergreifend. Und ich glaube, erst seit 2013, also kurz bevor ich aufgehört habe, waren die eigentlich verwendbar, egal welche, im ganzen Land. Also Suica ist eigentlich von JR East. Ihr wisst ja, die Bahnen sind ja privatisiert. Und da gibt es ganz viele Bahngesellschaften und früher musste man immer verschiedene Tickets kaufen und das war total kompliziert. Und da brauche ich das Ticket für die Strecke, für die Bahngesellschaft und die und die und die Linie, die ist eine andere Bahngesellschaft. Und mittlerweile habe ich einfach meine Suica oder ich habe eine Pasmo, die kann ich chargen und dann gehe ich. Die haben ja überall Ticketgates, auch bei den Bussen haben sie ja beim Eingang gleich so einen kleinen Scanner. Und das heißt, du musst da gar nicht mal fragen irgendwas, du steigst einfach ein. Solange deine Karte gecharged ist, fährst du durch das Gate über RFID, bip, und dann steigst du halt um und über und aus, wo du Bock hast, und dann wird das gezahlt. Du musst dich nicht mal darum kümmern, was es kostet. Und es ist auch noch ein bisschen billiger, weil das dann ganz genau nach Kilometern, glaube ich, berechnet wird. Ist also nicht ganz so pauschal, wie es früher mit den Magnetkarten war, die man lösen musste, ne? Das ist auch anders. Was auch noch anders ist in Japan mittlerweile, was ich gut finde, ist auch das Familienregister. In Japan ist verändert und abgedatet worden ein bisschen, damit die Ausländer nicht mehr ganz so eine Randerscheinung sind. Wenn ich als männlicher Ausländer jetzt eine Frau in Japan, eine Japanerin heirate, Es war ja immer so, dass meine Frau eigentlich, normalerweise würde sie ins Familienregister überwechseln von ihrem Mann in Japan. Da ich aber kein Familienregister habe, behält sie ihrs und ich wurde früher so als Randbemerkung da geführt. Ja, übrigens ist die mit einem Ausländer verheiratet so. Mittlerweile habe ich dann einen etwas gescheiteren Eintrag, der etwas offizieller und richtig ist, dass ich also hier auch der Hauseigner und Hausherr bin. Und das fühlt sich besser an, als dass man so eine Randnotiz ist auf der Familienregister von der Frau. Ich kann jetzt auch als Ausländer die meisten amtlichen Dokumente direkt beim Amt um die Ecke kriegen. Früher musste ich da immer bis nach Nerima zum wie sagt man da, Hauptamt trotten. Das war immer so eine halbe Weltreise, ein bisschen blöd und umständlich. Außer meiner Residence Card, die ich allerdings leider als Permanent Resident nur alle 10 Jahre erneuern muss, die muss ich immer noch am Arsch der Welt neu beantragen. Das ist so draußen direkt vorm Meer, direkt neben der Stelle, wo sie dann die Leute, die Overstay machen, die zu lange hier, die illegal im Land waren, da haben sie so eine Sammelstelle, wo die dann eingepfercht werden und zum Teil da abgeschoben werden. Direkt neben der Stelle ist natürlich die Erneuerungsstelle für meine Residence Card, so nach dem Motto: Guck mal, was passiert, wenn du nicht aufpasst und so. Finde ich schon irgendwie ein bisschen sarkastisch krass, aber naja, ist vielleicht so eine Abschreckung, die sie halt dann haben möchten, ich weiß es nicht. Was ist noch anders? Der Yen, das ist sehr neu, ist mittlerweile im Keller. Wir hatten ja lange Zeit N-Dacker, also der Yen war lange Zeit sehr teuer und darum war auch der Urlaub in Deutschland relativ günstig für uns und Urlaub generell überall im Ausland war günstig. Jetzt ist der Yen absolut im Keller. Und wir haben natürlich auch Inflation, nicht ganz so schlimm wie in Europa oder ganz so furchtbar wie in Amerika, aber die Dinge sind teurer geworden. Und dazu noch die Inflation, der billige Yen war für unseren Deutschlandurlaub natürlich Gift. Das war grauenhaft. Alles hat sich gefühlt für uns, war alles doppelt bis dreifach so teuer wie in Japan. Und das war schon ein krasser, ja, das war einfach vom Preis her einfach alles war, oh mein Gott, ja. Das war ganz, ganz schlimm für uns. Der Urlaub war großartig, hat uns nur einfach krass viel Geld gekostet, ne? Ja, und dank diesem billigen Yen haben wir natürlich jetzt ein Problem mit viel zu viel Tourismus in Japan. Alle kommen jetzt, weil es billig ist. Japan ist so überlaufen, dass es schon zu Problem geworden ist. Vor allem Orte wie Kyoto, die natürlich ganz, ganz viele Touristen anziehen, weil natürlich viel historische Struktur noch da ist. Shibuya mittlerweile ist so überlaufen von Ausländern, die sich meistens auch sehr daneben benehmen, dass ich gar nicht mehr hingehen will, weil es einfach wirklich ein Siffloch ist. Also da habe ich echt keine Lust mehr. Das ist leider ein negativer Nebeneffekt und mittlerweile überlegen ja schon manche lokale Verwaltungen, ob sie nicht die Preise oder eine extra Steuer erheben sollen auf reisende Ausländer. Ich weiß noch nicht, wie die das machen wollen, weil zum einen ist ja so, muss ich dann meine Residence-Karte immer vorweisen im Restaurant, nicht, was ich essen gehen will, obwohl ich hier wohne. Oder wenn jetzt Chinese, der sehr japanisch aussieht, in ein Restaurant geht, muss jetzt auch jeder Japaner seinen Ausweis? Der hat ja noch nicht mal einen Ausweis. Die meisten Japaner waren noch nie im Ausland. Wie wollen die das machen, ne? Ist mir nicht ganz klar, aber es werden schon solche Sachen, solche Gedankenspielereien angegangen in Japan. Was hat sich noch geändert? Ja, gesellschaftlich, Japan ist jetzt komplett zur Tenshoku-Shakai geworden. Und Tenshoku ist ja ein Wort, das heißt im Prinzip nur, dass man die Arbeit wechselt. Eine Gesellschaft der Arbeitwechsler. Ja, weil früher hat man oftmals in einer Firma mit renommiertem Namen angefangen, eine Toshiba oder Mitsubishi, und dann war man da für den Rest seines Lebens dabei. Das war's. Ein Job für immer. Das ist mittlerweile gar nicht mehr der Fall. Die meisten Leute wechseln den Job alle 5, 6 Jahre oder so, manche auch öfter. Ich eher öfter. Wobei ich jetzt in meiner momentanen Firma jetzt schon im 7. Jahr bin. Das ist das Längste, was ich jemals in der Firma war. Und ich bin eigentlich happy, endlich. Hat lang gedauert. Ich hatte ja viele Jobs, die einfach zum Teil mühsam waren und einfach Katastrophen manchmal auch waren. Aber auch die jungen Japaner. Es gibt sogar welche, die klinken sich komplett aus. Die werden dann Frita genannt. Das ist eine Mischung aus Free, also Freiangestellter oder wie soll man sagen, Freelancer und Arbeiter, also auf Deutsch Arbeiter. Der Witz ist ja, dass Arbeit in Japan bedeutet ja Job, also temporär arbeiten und nicht volle Anstellung. Und Frieder sind eben Leute, die machen halt solche Temporärjobs. Also die arbeiten im Kombini für ein paar Monate und vielleicht stinkt es denen, dann hören sie auf, dann machen sie einen anderen Job. Das ist natürlich irgendwie negativ, weil erstens mal verdient man damit weniger, das soziale Netz ist schlechter, man hat eine schlechtere Rentenversicherung und man kann jederzeit gekündigt werden als Jobber natürlich. Wenn ich in Japan festangestellt bin als Seishin, also als richtiger, es gibt kein Wort im Deutschen, als recht festangestellter, da geht das auch ohne jeglichen Vertrag. Ist es so, dass du da einfach nicht mal so gekündigt werden kannst? Da muss ein sehr triftiger Grund sein, zum Beispiel, dass die Firma so gut wie keine Kohle mehr macht und kurz vorm Hops gehen ist oder dass du extrem großen Fehler gemacht hast. Aber der Angestelltenschutz in Japan ist doch recht stark. Und wenn sich Leute so ausklinken, klinken sie sich natürlich auch aus dem Angestelltenschutz und aus dem sozialen Netz, das in Japan nicht besonders toll ist, aber zumindest existiert. Und das ist auch ein Problem auf die Zukunft für die Altersversorgung von den Leuten selbst, weil die garantiert mit der Grundrente in Japan, der normalen Shakai-Oken, wahrscheinlich kaum auskommen werden. Wenn du in einer Firma offiziell festangestellt bist, kriegst du noch eine Extraversicherung, Rentenversicherung obendrauf, die von der Firma zur Hälfte getragen wird. Das ist wesentlich besser, was man dann auch kriegt aufs Alter, wenn man nur eine Shakai-Oken hat, die normalerweise nur vorgesehen ist für Freelancer, für selbst. Wie sagt man da, nicht Selbstangestellte, wie sagt man da, Selbstversicherte oder wie sagt man, also Leute, die eigene Firma haben oder so, ne? Ist auch jetzt mittlerweile schon, glaube ich, 40% der Angestellten sind nicht fest angestellt. Also über entweder Vertrag, gefristeter Vertrag, 2, 3 Jahre oder halt dann komplett Baito, also den Freelance-Jobben und so. Jo, was hat sich noch geändert für mich in Japan? Mein Sohn ist autonah, der ist jetzt 21 und hat mich auch ein bisschen angesteckt. Ich hatte ja 25 Jahre lang kein Auto und seit 3 Jahren habe ich jetzt ein Auto, weil ich einfach auch ein bisschen mehr mit der Familie ein bisschen ins Grüne fahren wollte. Und da ist es mit den Zügen, so gut die auch sind, nicht so praktisch, weil man da, ja, die fahren nicht so oft und die fahren oft nicht dahin, wo man hin will. Und man ist halt schon ungebundener mit dem Auto. Da kann man dann auch dann im Auto mit der Familie miteinander reden und die Musik hören, die man will. Da muss man nicht so Rücksicht nehmen wie im Zug, wo in Japan, wo die doch schon sehr still sind. Und es ist für mich also vor allem ein Fun-Auto, das ich für die Familie wollte, weniger als ein Auto, das ich brauchen würde, weil ich fahre auch gar nicht mehr zur Arbeit. Ich brauche nicht mal mehr einen Zug heutzutage. Ne? Also diese Freiheit, die nehme ich mir und ich habe auch ein altes Auto, weil ich mag die neuen Autos gar nicht. Die sehen alle kacke aus. Will ja auch was, man das Auge fährt mit, sozusagen. Ne? Und ich habe eben als einen alten BMW, einen A4 Cabriolet deswegen, weil auch die in Japan doch viel Sonne ist. Der Herbst ist sehr warm und ich dachte mir, nee, also das muss schon ein Fun-Auto sein, wo man auch Spaß hat und es ist auch geil, wenn man das Dach offen hat und die Luft in den Haaren strömt und man dann einfach bei dem warmen Wetter draußen oben ohne fahren kann. Also oben, Dach ohne. Jo, das hat sich größtenteils für mich geändert und soweit, das ist jetzt mein Startpunkt für die 2025 Revision Edition von Kilians Podcast. Das nächste Mal möchte ich mal drüber reden, was sich denn für mich, als ich jetzt nach 7 Jahren endlich wieder mal in Deutschland war, was hat sich denn da für mich geändert? Wie sehe ich denn jetzt Deutschland nach 7 Jahren? Bin jetzt auch mehr ein bisschen rumgefahren im Süden, auch eben mit dem Auto, mit dem Mietwagen. Und davon werde ich dann im nächsten Mal erzählen. Und jetzt gibt es natürlich auch nochmal alemannische Grüße am Ende. Und zwar diesmal möchte ich Grüße schicken nach Endingen an Kaiserstuhl, weil ich nämlich ganz überrascht war, was für ein schönes kleines Dörfli das ist. Ich habe überhaupt keine Erwartungen gehabt. Ich habe einfach gedacht, ja, es ist halt noch ein anderes Kaff vom Kaiserstuhl, wo man gerade durchfahren und wo ich meine 2 Böbe zeige. Und es ist schön, wunderbar, wunderschön, ganz toll. Alles Gute nach Endingen. Tschüssle miteinander und bis zum nächsten Mal.
Inside information on Japan, you should probably never use.